Hallo, eine weitere Folge BZT ist am Start und es ist die Nummer 40. Ist das nicht schön? Hi Felix.
Das ist fast sowas wie Geburtstag, ne?
Ja, ein bisschen. Wir haben eigentlich immer so holprige Starts. Ich hoffe, es wird diesmal ein bisschen besser. Ich habe mir so vorgenommen, aber jedes Mal, wenn man dann so überlegt, was wirst du sagen, wenn gleich die Musik leise wird? Und dann ist vorbei und dann stehst du wieder da. Herzlich willkommen, ihr da draußen an den Kopfhörern und Ohrmuscheln oder vielleicht auch direkt an den Laptops und sonstigen Empfangsgeräten. Herzlich willkommen bei der 40. Episode. Folge darf man eigentlich nicht sagen. Folge ist wirklich so gestern. Also es heißt eigentlich Episode, wenn man von Podcasts redet.
Angelehnt an.
Aber da bin ich jetzt mal nicht der Podcast-Papst.
Gibt es denn auch Podcast-Seasons?
Ja, gibt's. Gibt's. Ist tatsächlich eine Einrichtung bei Podlove. Also du kannst zum Beispiel
Seasons machen?
Genau.
Du musst dann danach immer wieder von eins anfangen zu zählen.
Du fängst dann wieder von eins an zu zählen.
Also die Geilheit der großen Zahlen ist natürlich
dann. Du startest sozusagen eigentlich mit einer komplett neuen Aufmachung unter dem gleichen Namen.
Können wir irgendwann mal machen.
Ja.
Aber erst, wenn wir 500 voll haben.
Naja, vielleicht macht man es auch nicht gerade, wenn man eine gerade Episode hat, sondern eher so, wenn man sagt, wir entwickeln das weiter. Und es gibt dann sozusagen irgendwie, früher hätte man gesagt, dann so eine 2.0-Version und heute würde man sagen, eine neue Season.
Ja. Hast du eigentlich mal irgendwas poliert, wie viele Jahre wir noch brauchen, bis wir die 50 oder die so richtig rundes Jubiläum die 100 voll machen?
Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht, weil wir ja in unterschiedlicher Frequenz ausstrahlen.
Also ja, aber über die Jahre
würde ich zum Beispiel sagen, im Moment läuft es ja echt unter Hochgeschwindigkeit im Vergleich zu sonst. Wir machen im Moment alle vier Wochen eine Episode. Ne? Also es gab durchaus Zeiten, also da hatten wir zwei, drei Monate Ruhe im Karton.
16 minus 2.
Ach so, du rechnest 13. noch.
Wir sind seit 3 Jahren podcasten wir.
Was?
Hast die erste Episode ist von 2013.
Ja, krass, oder?
Das ist auch gar nicht so lang.
Na komm, schon.
Ich dachte, wir hätten früher angefangen.
Na, also wir haben im Gegensatz
Moment,
im Bildungsbereich Moment. Relativ früh angefangen. Also man muss ja immer sagen, dass der Bildungsbereich
Perioden,
ein bisschen der langsamere.
Ne? Die ersten drei Perioden kommen alle vom 27. Februar 2013. Wie kann das denn sein?
Na, wir haben.
Ach, du bist dann erst hier drauf das Dings umgezogen, ne?
Das. Nee, das hatte ich von vornherein. Vorher hätten wir gar keinen Podcast angefangen, wenn ich nicht Podlove so geil gefunden hätte. Ich glaube, es war eher, wir haben eine Episode fertig gehabt und die Nullte, die hatten wir auch schon im Sack, aber haben alles gleichzeitig veröffentlicht, okay, weil wir damit sozusagen die Plattform gestartet haben, weil das, glaube ich, auch irgendwie was damit zu tun hat, dass du nicht mit einer, also du musst halt, wenn du gegenüber iTunes auftrittst, wenigstens eine Episode in deinem Feed haben.
Okay. Ne? Das bedeutet, wir haben ungefähr 13 im Jahr gemacht.
Okay. Ist doch nicht schlecht, oder? Also ehrlich gesagt, das ist schwer.
Alle 4 Wochen, ja, okay, einmal im
Monat. Schwer glaubbar. Jetzt muss man aber auch sagen, wann 2013 haben wir angefangen? Das muss
Februar, Anfang 2013.
Anfang 2013, so.
Achso, dann können wir natürlich jetzt
dann
mit 17
jetzt
auch tatsächlich noch ein viertes Jahr dazu machen.
Richtig, ne? Genau. So, und dann rechne mal bitte.
Dann sind wir bei 10 Folgen im Jahr.
Aha, und das klingt schon deutlich.
In vier Jahren 10 Folgen, das ist natürlich gut. Das heißt, wir brauchen
ja
in 4 Jahren 10 Folgen.
Ja, da kannst du sagen, in 4 Jahren 40 Folgen.
In so. 4 Jahren 40 Folgen, ja. Das heißt also.
In 5 Jahren 50 Folgen.
Genau, und dann 6. Nein, das heißt also 2023 könnten wir in der Frequenz, wenn wir weitermachen, ja, wenn wir das weitermachen, ja, tatsächlich die 100. Folge feiern.
Und weißt du, wie wir das machen?
Ich glaube, dass das nicht hauen hin.
Ganz
ich glaube, dass unser Podcast vorher kaputt
ganz
geht.
Ganz groß in Berlin in einem sagenumwobenen Theater.
Nein.
Nein?
Ich finde, wir sollten dann mit dem Ruhrgebiet oder dem Bergischen frönen.
Ja.
Wir setzen uns auf irgendeine Kuhweide.
Und grillen.
Und drehen wieder die Mikros so weit runter, dass man nur die Vögel zwitschern hört.
Ach, weißt du
so
noch.
Als Hunderte.
Ah, schöne Episode war das damals.
Ja,
draußen bei dir im Garten.
Ja, ja, furchtbar.
Und
schade.
Wir dachten noch, auf Honig wird alles richten, die Aufzeichnung kann noch so schlecht sein, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Ne? So, kommen wir zum ersten Thema. Schätze können.
Oh.
Haben wir eins? Haben wir Themen?
Achso, ja, ich habe
WordPress.
Wir haben eine Pre-Show gehabt, die es heute in sich hatte.
Oh ja, das stimmt.
Ja, deshalb müssen wir jetzt auch erstmal gucken, dass wir wieder runterkommen.
Ja.
WordPress-Spam. Ja, ich bin das erste Mal heimgesucht worden. Ich saß eines Nachmittages, ich glaube, es war der Donnerstag, ich wollte nämlich gerade zum Feinstaubsensor basteln gehen. Da komme ich später nochmal drauf zu. Und wunderte mich, dass mein Handy so pling, 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 pling machte. Also nicht auditiv, sondern tatsächlich nur visuell, weil ich meistens auf stumm habe.
Ja.
Dann bin ich ans Computer gegangen und habe gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Und ich bekam im Sekundentakt Mails mit unzustellbar.
Okay.
Ich so, was mache ich denn hier? Und dann habe ich die den Hoster angesprochen und meinte, ja, das könnte daran liegen, dass du Opfer eines Kommentarspams von deinem WordPress-Blog von Einblick gekommen bist. Und zwar gibt es wohl die Möglichkeit, und die ist auch dokumentiert, im Kommentarfeld einen Code einzugeben, der eben darüber sozusagen die Empfehlung verschickt und gleichzeitig aber auch noch an viele Empfänger verschickt. Also nicht immer nur an einen, sondern dass es sozusagen ein Automatismus darin ist. Wie genau das, keine Ahnung. Naja, ich habe dann hin und her, habe die Kommentare versucht, von dem Ding abzuschalten, die Empfehlungen, aber das hat auch irgendwie nicht geklappt, weil das wahrscheinlich im Hintergrund, also nur ausgeblendet, aber noch aktiv war oder sowas. Auf jeden Fall habe ich den WordPress-Blog dann einfach in den Wartungsmodus gesetzt und dann wurde es ruhig.
Über allgemeine Einstellungen geht das, glaube ich.
Ja, und es gibt auch ein Plugin, genau.
Okay.
Und und dann musste ich natürlich dann überlegen, was ich mache, denn sobald ich es wieder eingeschaltet habe, ging es wieder los.
Ja.
Und dringende Empfehlung, sowas wie ein Captcha für die Kommentarfelder, damit auch für die Weiterempfehlungen zu installieren, weil das hat tatsächlich dann instantan für Ruhe gesorgt.
Okay.
Also die Delivery Failures bekam ich zwar weiterhin, aber ich konnte sehen, dass die vor der Zeit, also die erste Zustellversuch lag immer vor der Installation des Chapters. Mhm. Insgesamt habe ich empfangen, glaube ich, tatsächlich über 1500 Mails in der Zeit. Wie viele Mails sozusagen dann nicht zugestellt werden konnten, weil ich, also ich habe mir dann auch noch einen Filter gebastelt im Überspace. Ich habe da ja meine Mails auch liegen und habe dann da irgendwie per Dropmail noch versucht, irgendwie das direkt wegzulöschen. Also das war auf jeden Fall eine Erfahrung, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass mir das nicht passiert, weil ich ja immer alle Updates von WordPress und so weiter sofort reinbaue und gedacht habe, dass die Sicherungsmaßnahmen von
Hast du so ein automatisch, wie machst Jetpack, du das? Hast du so ein automatisches
Update? Jetpack macht das ja.
Ja, genau, das habe ich auch über Jetpack eingerichtet, dass die das automatisch updaten. Dann gucke ich aber zwischendurch rein, weil die Themes sich nicht automatisch
updaten. Nee, auch die Plugins und sowas nicht alle. Ich gucke regelmäßig in den Blog rein, also sicherlich einmal die Woche. Der Kommentarspam ist tatsächlich über Jetpack nicht abgedeckt, sondern man sollte da zum Beispiel wie Seed Capture for WordPress, Link in den Shownotes, sich gönnen, weil das ist nicht spaßig. Also wenn ich nicht am Computer gesessen hätte, sondern tatsächlich im Urlaub gewesen wäre, ist verdammt schwer dann auch zu agieren, weil es bleibt nichts anderes übrig, als den WordPress-Blog tatsächlich abzuschießen.
Ja.
Da kann man zwar ein Plugin installieren, aber dann hat man die ganzen Mails da und man muss dann irgendwie übers Terminal an den Mail-Server dran. Auch das funktioniert. Das kann man alles auf dem Handy machen. Aber es ist schon.
Es ist kein Spaß.
Nee, es ist kein Spaß. Es ist so ein Moment, wo man auch so kurz innehält und sagt: Okay, hoffentlich kriege ich das jetzt in den Griff.
Ja. Ja, okay. Wir machen heute mal Themen-Speed-Hop.
Ja, ich meine, wir können da jetzt ja auch noch ausweiten auf deinen, du hast ja auch eine ausführliche Folge für WordPress mal hier gehabt, weil du deine Erfahrung
hattest. Ja, das können wir auf jeden Fall dazu setzen. Ja.
Weil das war ja hier schon mal Thema, nur ich habe halt immer gedacht, Guido, aber nee.
Genau, warst du halt einfach unvorsichtig, aber kann jeden treffen.
Trifft auch Leute, die gut sind.
Habe ich auch verstanden, ne? Ja, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch getroffen. Ne? Ja? So, neues Thema. Werbung? Willst du was über Werbung sagen?
Ja, ich möchte gerne mit dir darüber diskutieren, ob wir unseren Podcast nicht als Werbeplattform benutzen.
Das kommt darauf an, wofür wir werben.
Nein. Grundsätzlich ist die Antwort nein.
Doch, also für Atombomben wollen wir vielleicht schon werben. Oder für wählt Trump oder wählt...
Ja, aber dann machen wir einen eigenen Podcast raus. Ich bin gerade sehr laut. Kann das sein, dass du irgendwas umgestellt hast?
Naja, also wenn du dich laut fühlst.
Kann das sein, dass die Dinger Besser? Ja, jetzt ist wieder zu leise. Ja, so ist gut.
So, okay. Sonst leg ruhig selbst Hand an, ne? An den Knopf.
Also. Ach, du bist aber. nein, ich habe.
Werbung?
Ja, klar. Ja, einfach.
Ja, klar. Also, es gibt ja, ich bin für Werbung.
Ja, genau, immer.
Es gibt auch zu wenig davon.
Sowieso.
Und es kommt auch immer darauf an, wie man es macht.
Ich finde es aber tatsächlich jetzt ehrlich, ich finde es total nervig. In Podcast Werbung, findest du es echt okay?
Also, wenn es eine Möglichkeit ist, mir liebgewonnene Podcasts zu finanzieren, nein, dann würde ich das in Kauf nehmen.
Wenn diese liebgewonnenen Podcasts aber nicht die Möglichkeit lassen, die Werbung zu überspringen, dann finde ich das nicht in Ordnung.
Ja, du hast immer die Möglichkeit, die Werbung zu überspringen.
Nein, weil das nicht als Kapitelmarke markiert ist.
Naja gut, wenn es keine Kapitelmarke hat, dann kannst du halt immer noch den...
Du weißt nicht, wie lang diese Werbegequassel ist, weil es ist ja in der Regel kein Werbeblock.
Zur Not verpasst du die ersten 2 Minuten
ja, von der Einführung. Ja, genau, das nervt. Also ich habe tatsächlich, bin ja eh, das ist mir
also
jetzt wieder...
Wenn Werbung irgendwo am allerwenigsten wehtut, dann finde ich einen Podcast.
Nee, ich finde es tatsächlich nervig, weil sie immer aus dem Thema rausholen und weil die Leute eben nicht nur einen Werbeblock im Sinne von 30 Sekunden Werbeblock machen, yeah, sondern dann auch noch in der Regel darüber reden.
Okay.
Also sie lassen sich ja davon noch einspannen und berichten, wie toll oder schlecht etwas sei.
Ja.
Und das finde ich schon nervig. Also mir ist das jetzt leider, ich mag die Leute eigentlich, aber von Fanboys aufgefallen. Die machen jetzt seit zwei Episoden Werbung für Wired, diesen Messenger.
Ja, ja, ja.
Und die beginnen mit ihrer Show damit. Und du weißt gar nicht, wann die Werbung aufhört und wann es in das normale Gespräch so richtig übergeht, weil die dann erzählen, wie toll das ist und dass die Updates machen und dass in den Update-Beschreibungen steht sogar drin, was sie tun, nicht nur wie bei Facebook, dass sie was tun und alles ist gut, sondern dass sie auch genau reinschreiben. Und ich denke so, hä? Das sind Entwickler. Lässt man sich auf sowas ein? Ich finde es extrem, also ich habe die tatsächlich jetzt, weil die auch so einen Spieleschwerpunkt haben, der mir auch nicht so nahe ist, ja, grundsätzlich. Tatsächlich war das jetzt der Grund, sie zu entabonnieren, weil ich einfach sage, das war jetzt, hat so das Fass zum Überlaufen gebracht. Also thematisch war das eh nicht immer so das hundertprozentige, aber beispielsweise Bits und so. Hm. Ist auch so eine Folge, die habe ich oft drinstehen in meinem Reader, aber eher für den Fall, dass alles andere weg ist. Weil ich weiß, mich nervt diese Werbeunterbrechung von Enjoy Your Camera oder sonst was, weil das alles so, ich finde es okay, aber das kann man so reinbauen, dass es. Also warum nicht eine Kapitelmarke vor und nachher? Dem Werbetreibenden wird das egal sein. Und wenn ich dem Podcast wohlgesonnen bin, dann höre ich mir das an, weil es vielleicht mich interessiert. Aber wenn es mich nicht interessiert, möchte ich die Möglichkeit haben, das wegzutun.
Ja.
Ich surfe auch mit Werbeblocker. Und zwar ganz bewusst auch bei einzelnen Seiten. Nicht, weil ich sage, das ist okay, aber
ich denke,
Radio auf die Ohren.
Ich denke, dass die Werbetreibenden, die das tun, einkalkulieren, dass sie damit einen Teil ihrer Hörerschaft verlieren. Das musst du sozusagen. Ja, also diese Entscheidung ist zwangsläufig daran gebunden, dass Leute aufhören, dich zu hören.
Mhm.
Und wer das so bewusst in Kauf nimmt,
der kann dann die Entscheidung so treffen.
Der kann dann die Entscheidung so treffen, finde ich auch. Also wir persönlich, also hier für BZT kann ich auf jeden Fall sagen, wäre das aus meiner Sicht nie eine Option.
Mhm.
Ja? Also es gibt immer die Möglichkeit zu fragen, wir brauchen Geld für den Server oder so. Und dann würde ich auch sagen, kriegen wir das nötige Fundraising zusammen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist das Geschäftsmodell hinter diesem Podcast ja keins. Es braucht auch keins, weil es ja eigentlich nichts kostet. Wir beide machen das ja nicht vor dem Hintergrund eines Arbeitsausfalls oder mit der Motivation, auch noch damit Geld zu verdienen. Also die Frage ist für mich ja auch immer, was motiviert die Leute, das zu machen? Jetzt kommt das natürlich dazu, wir sind beide ganz gut in Lohn und Brot. Nichtsdestotrotz könnten auch wir beide sagen, naja, also nochmal irgendwie 30 Euro mehr oder weniger auf dem Konto oder 100 Euro mehr oder weniger auf dem Konto, ja. Oder so diese Flatterzeit, wo man sagt, na, davon kaufen wir dann halt mal Hardware oder so. Oder Kuchen, ja. Die ist ja ehrlich gesagt, das ist schön, ja, das ist, aber das ist nicht die Motivation, vor deren Hintergrund wir das tun. Aber wenn Bits und so und wenn die Fanboys, wenn die ein Geschäftsmodell haben und sagen, warum sollten wir damit nicht Geld verdienen? Gut.
Mhm. Wichtig. die Entscheidung trifft jeder Podcast, das ist nicht schlimm.
Ja.
Aber bei mir hat es dazu geführt, tatsächlich, weil ich es als nervig empfinde, ja, und einfach zum Beispiel weiß, dass es Geschäftsmodelle gibt, die die Leute machen, die auch Podcasts machen, die nicht auf Werbung basieren, sondern, ja, auf anderen Sachen, beispielsweise, ja, Auftragsproduktion. Das finde ich deutlich sympathischer. Genau. Und das Witzige ist, die höre ich mir sogar gerne an. Auch wenn ich weiß, dass es von der Deutschen Forschungsgesellschaft ist, ja, oder von der Helmholtz-Stiftung.
Oder das Weltraum-Podcast. Ja.
Weil ich weiß, das ist thematisch natürlich gebunden, aber ich finde es tatsächlich interessant. Also es ist ein Werbepodcast.
Ja.
Aber es ist,
ach, du meinst eben nicht für die Helmholtz.
Beispiel, ja, es, ja, ist Werbung für die Helmholtz-Stiftung, trotz alledem, oder es ist eher Öffentlichkeitsarbeit, aber die ist spannend. Die ist total spannend.
Ja, ja, da wäre ich auch bei dir.
Und das finde ich viel, viel besser, weil darüber kann man sozusagen, das finde ich gut.
Ja.
Werbung ist,
na, das ist auch ein bisschen plump,
ein Auswuchs unserer kapitalistischen Ordnung, die uns irgendwas suggerieren möchte und uns immer dann, wenn die Aufmerksamkeit eigentlich gerade hoch ist,
ja,
irgendwas um die Ohren hauen möchte.
Ja.
Und das frustriert mich. Das ist der Grund, warum ich kein Privatfernsehen gucke. Und jetzt soll ich das beim Podcast gucken? Nein. Da bezahle ich lieber 5 Euro für.
Ich glaube auch, dass man auf jeden Fall der sympathischere Podcastende ist, wenn man das ohne Werbung
kriegt. Das wäre ein schöner Untertitel übrigens, sollte man noch kurz notieren.
Sympathische
Bildungspodcast.
Der sympathische Bildungspodcast von nebenan. Ne?
Ja,
ja, genau, weil wir uns immer so schwer tun mit Sendungstiteln.
Ja, ich meinte jetzt aber auch gar nicht auf uns bezogen, sondern auf das andere noch grundsätzlichere. Aber du wolltest ja eigentlich auch noch irgendwie was erzählen. Bist du gerade abgelenkt?
Bin ich gar nicht. Genau. Wir machen schon wieder ein neues Thema, ne? Bam! Ich muss eine Story erzählen. Meine Tochter muss ein Referat schreiben. Also nicht ein Referat schreiben, sondern sie kam nach Hause nach der Schule und sagte, es ist ein Portfolio, ob ich wüsste, was ein Portfolio ist. Und ich sagte, ja, aber was verstehst du denn darunter? Und sie sagte, ja, die Lehrerin hätte gesagt, sie sollten ein Portfolio zum alten Griechenland machen. Also letztendlich sowas wie eine etwas längere Arbeit. 8 handgeschriebene Seiten plus Zeichnungen und sowas alles. Und das alles sollte dann so schön in so einer Mappe zusammengestellt werden mit ein paar Malereien und so weiter. Und ich sage, Hanna, altes Griechenland, ich komme ja aus so einem humanistischen Gymnasium. Ja, ich habe ja irgendwie Altgriechisch und
das mache ich für dich.
5 Jahre Latein hinter mir. Das finde ich ja sehr interessant und spannend. Das machen wir zusammen. Dann haben wir uns irgendwie mal Nachmittag hingesetzt, haben so ein bisschen überlegt, was müsste denn da eigentlich alles rein. Es gab auch so ein paar Vorgaben, auch zur Strukturierung. Und Hanna musste als allererstes so ein Inhaltsverzeichnis, also ihr Inhaltsverzeichnis so vorgeben. Also so ein bisschen wie beim wissenschaftlichen Arbeiten, wo du dann auch erstmal hergehst und so eine kleine Übersicht zusammenschreibst plus ein Inhaltsverzeichnis. Ja, was willst du eigentlich machen? Und das hatten wir dann auch zusammen gemacht. Das hatten wir digital gemacht. Das haben wir dann ausgedruckt. Dann hat sie das mit in die Schule genommen und hat das vorgestellt. Es war alles gut. Und dann kam sie aber irgendwie nach Hause und sagte, Papa, ich brauche das handgeschrieben. Und ich habe gesagt, wie jetzt? Aber wir können das doch auch digital machen und
ausdrucken.
Und dann ausdrucken. Und dann sagte sie, nee, die Lehrerin will das nicht, weil sie Sorge hat, dass man dann aus dem Internet kopiert. Und dann habe ich gesagt, naja, aber würden wir das tun? Und sie sagte so, nö, weil bisher sind wir halt hergegangen und haben halt irgendwie Filme geguckt und haben uns Notizen dazu gemacht und haben uns halt irgendwie so, da kommst du halt nicht auf die Idee, irgendwas zu kopieren. Das ist auch Blödsinn. Ja, also das merkt man auch relativ schnell, ja. So, und was haben wir dann gemacht? Ich hoffe, dass dieses Podcast niemals die Lehrerin hört. Meiner Tochter, die das.
Hat die Handschrift von ihr digitalisiert und das dann ausgedruckt?
Pass auf. Dann haben wir angefangen, diese Texte zu schreiben zu den Themen, die sie sich vorgenommen hat. Und dann hat sie das abgeschrieben. Und jetzt war aber irgendwie so, dass sie sagte, du, ich würde ganz gerne dann in der Schule damit weitermachen. Also während des Geschichtsunterrichts machen die halt im Moment jetzt nicht irgendwie so normalen Geschichtsunterricht, sondern die arbeiten in ihren Portfolios. Und dann sagte sie halt, du Papa, ich muss das unbedingt, ich brauche das unbedingt ausgedruckt. Und ich habe gedacht, okay, das ist geil. Das ist jetzt so der Moment, wo die Lehrerin wahrscheinlich sagen wird, meine Güte, du hast das schon fertig und jetzt musst du es noch abschreiben. Das ist ja auch irgendwie tatsächlich durchgeknallt. Und sie merkt selbst, ja. Und dann ist bei uns die Druckerpatrone leer gegangen und sie konnte das nur digital auf ihrem Handy aufrufen. Und dann brauchte sie von mir eine Entschuldigung, weil so eine schriftliche, weil die im Unterricht das Handy halt nicht benutzen dürfen. Und da war aber jetzt das Zeug drin, ne? Und dann habe ich halt irgendwie versucht zu erklären, wie das alles kommt und dass wir das digital gemacht haben und dass ich es jetzt noch abschreiben muss und deswegen ihr Handy benutzen können dürfte, müsste, so. Und dann hat die Lehrerin das auch irgendwie geschluckt und Hanna durfte abschreiben und Hanna erzählt mir irgendwie später, weil ich wissen wollte, wie es gelaufen ist und weil ich dachte, dass die Lehrerin auch irgendwie sagt, komm, Hanna, du hast das alles schon fertig, ist gut. Ne? Erzählte dann irgendwie so, dass die anderen Schüler sich beschwert hätten, dass sie das Handy nicht benutzen dürfen. Und dann konnte die Lehrerin halt auch nicht genau erklären, was Hanna da jetzt mit macht. Ja? Außer, dass sie das abschreibt, ja? Weil sie das ja fertig hatte.
Aber das Abschreiben aus dem Internet ist ja gerade verboten.
So.
Und das Handy ist ja Internet.
Jetzt kommen wir zu dem, das ist so die Absurdität, ja, mit der man sich da befasst. Jetzt kommen wir aber zu dem, was tatsächlich passierte. Ich habe ihr den Text geschrieben, weil wir natürlich keine Zeit hatten, dass sie diesen Text schreibt und dann zusammen mit mir und dann auch noch abschreibt. Das war zeitlich überhaupt nicht vorgesehen. Gleichzeitig wurde uns aber klar, wenn du so ein Inhaltsverzeichnis anlegst, dann anfängst zu recherchieren, und das sollten sie ja durchaus im Internet auch tun, dann geht es auf keinen Fall so aus, dass du linear ein Thema fertig schreibst und zum nächsten gehst. Sondern du findest, selbst wenn du es fertig geschrieben hast, immer wieder noch Sachen so. Und in diesem Prozess, wo ich mir das selbst irgendwie vergegenwärtigte, wurde mir klar, was Ablenkung in digitalen Zeiten häufig meint. Ja? Ablenkung meint nämlich häufig, du arbeitest alinear. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich merke, das hat sich in meinem Gehirn verändert und ich könnte keinen Text anders schreiben. Es muss mir früher offensichtlich gelungen sein, solche Texte so zu schreiben, weil ich musste sie halt fertig machen. Ich habe sie dann meistens vorgeschrieben, dann hat man meist noch ein Wort dazwischen ergänzt oder so, ja, mit so einem riesigen V und dann ging da dieses Wort rein, ja, und dann wussten alle, was gemeint ist. Dann hat man das vielleicht nochmal in Reinschrift abgeschrieben. Das ist so die Zeit, die vordigitale Zeit, aus der ich komme. Aber ich kenne das tatsächlich bei komplexeren Texten, dass es mir früher gelang, die in einem runterzuschreiben. Und ich würde heute sagen, ja, also auch meine Diplomarbeit, trotz aller digitalen Werkzeuge, habe ich die eigentlich Kapitel für Kapitel geschrieben. Und das mache ich heute nicht mehr.
Sicher?
Ja. Wenn ich heute irgendwie 10.000 Zeichen schreiben soll, für irgendeine Zeitschrift oder so, dann lege ich meistens irgendwie vorher fest, wie der Text strukturiert sein wird. Ja. Und dann fange ich aber an unterschiedlichen Enden loszuschreiben.
Echt?
Ja. Ja.
Hui, okay.
Also und was ich auf jeden Fall tue ist, natürlich schreibe ich nicht einen Satz dort, einen Satz dort und einen Satz dort. Das mache ich natürlich auch nicht. Ja. Ich schreibe sozusagen mehrere Absätze und dann glaube ich, das Ding ist fertig. Dann lege ich das weg. Dann fange ich an einer anderen Stelle an und fange an, irgendwie die Dinge da zusammen zu schreiben und dann lege ich das weg. Und dann fängst du an, das aber alles irgendwie in seiner gesamten Struktur nochmal anzuschauen, merkst, davon ist zu viel da, davon ist zu wenig da, das musst du eigentlich. Und dann, ja, also dieser Text emergiert sozusagen während des Schreibens, aber nicht so, dass da noch einzelne Worte oder Sätze zukommen, sondern dass ganze Absätze sich plötzlich in anderen Kapiteln wiederfinden und so etwas. Ja? Und dieses Copy-Pasting, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Herangehensweise, die wir sehr stark verinnerlicht haben und weswegen wir das Papier zu einem Teil auch verabscheuen. Also ich zumindest total verabscheue, weil es damit nicht geht. So, jetzt will ich das kurz fertig machen. Jetzt haben wir also diese Texte genau auf diese Weise geschrieben. Mhm. Und ich merkte immer, wenn ich meiner Tochter erklären musste, was jetzt hier gerade passiert, dass wenn du nur eine Quelle zu Rate ziehst, dass diese Linearität tatsächlich ganz gut funktioniert. Also in diesem Buchzeitalter. Du gehst in die Bibliothek, du nimmst ja für das Thema ein Buch und für das Thema ein Buch und für das Thema ein Buch.
Strukturierte Informationen strukturierten.
Und dann gehst du sozusagen diese Bücher durch, machst dir Notizen und versuchst das sozusagen meist auch mit eigenen Worten. Ich habe das jetzt nochmal bei Lisa ein bisschen nachgehört in diesem Podcast Interiorisieren und Exteriorisieren. Also du interiorisierst, ja, und du fängst sozusagen an, irgendwie zu verstehen, was derjenige dir da sagen will, der das da schreibt, und fängst an, in diesem Vorgang des Exteriorisierens, also des Wiederaufschreibens mit deinen eigenen Worten und deinen eigenen Ideen, eigentlich erst so richtig zu begreifen, was da drin stand. Mhm. Ja? So. Und dieser Prozess ist im Zuge der Digitalisierung, der Möglichkeiten über Ausschneiden, Kopieren und Einfügen, ja, verändert der sozusagen sehr grundlegend unsere Art und Weise, wie wir mit komplexen Zusammenhängen umgehen. Und da gehört gerade die Ablenkung ganz, ganz wesentlich dazu, größere Zusammenhänge überhaupt erschließen zu können.
Ich würde das differenzieren, weil ich glaube, dass Texte Texte, damit meine ich nicht Bücher, aber mindestens Kapitel linear geschrieben werden, weil sie am Ende ein Gedankengang eines Autors sind, den der Leser nachvollziehen möchte. Und in dem Sinne ist es etwas, was in der Endversion schon linear geschrieben wird, von vorne nach hinten, deshalb bin ich da skeptisch. Ich glaube, dass dich diesen letzten Schritt tatsächlich, diesen letzten Schritt des jetzt ist es dann fertig, auf Papier machen könnte. In dem Prozess vorher, da brauche ich den Computer, weil er mir im Grunde genommen dieses schnipselhaftige, Frakturen, zusammenfügende und sowas ermöglicht. Das ist tatsächlich mit Papier schwieriger, weil einfach die Flexibilität, kleine Textschnipsel, große Textschnipsel hin und her zu schieben auf dem Computer einfach wird. Aber ich glaube, dass das Grundprinzip also Blogbeiträge, genau das Gleiche, die schreibe ich in einem durch.
Ja, das tue ich auch.
Ich überarbeite die dann möglicherweise. Also das ist ein Vorteil von den Texten, weil vieles, was hinterher möglicherweise als Gedanken entsteht, du am Anfang tatsächlich löschen oder darauf verweisen kannst und plötzlich hast du eine Klammer, die dir vorher so nicht klar war. Also man geht da schon nochmal dran. Aber ich schreibe den Text schon noch linear, weil der Text das eigentlich als, wenn man von solchen Artikeln spricht, schon immer sowas hat. Ich weiß nicht, also liest du den am Ende denn dann noch einmal durch?
Ja, klar.
Okay, weil das tue ich nämlich dann teilweise nicht. Also ich überfliege den nochmal oder lese Korrektur.
Ja.
Aber eine Korrektur lesen ist tatsächlich kein inhaltliches Reflektieren mehr, weil ich weiß, das ist ein Gedankengang, den habe ich vom Kopf aufs Papier gebracht und dann ist gut, aber dann ist das eine grundsätzlich andere Herangehensweise, da passt das dann. Wenn du das hinterher nochmal durchliest, ist das ja eigentlich das, wo ich schreibe.
Genau.
Ja, okay.
Und jetzt ist mir aber aufgefallen, dass es meiner Tochter genauso leicht fällt wie mir, Texte auf diese Art, auf diese baustellige Art, du fängst da an und schreibst mal was dir bis dahin einfällt und dann machst du erstmal was anderes weiter und so und dann hast du da nochmal einen Film geguckt und dann kommt da noch was ergänzend hinzu oder wird geschärft oder so, dass diese Art und Weise, diesen Text zu schreiben, auch meiner Tochter viel leichter fällt. Es mag durchaus Kinder geben oder auch Erwachsene geben, die werden bekloppt, wenn sie das nicht in einem runterschreiben können. Ja? Und umgekehrt wird mir aber auch klar, dass die Zeit, die wir damit vertun mussten, das abzuschreiben, die konnten wir nicht da rein investieren, gemeinsam zu verstehen, was da passiert. Und ich glaube, dass das sozusagen in vielen anderen schulischen Zusammenhängen leider auch so ist. Oder umgekehrt, dass wir ganz, ganz häufig, wenn wir so von diesen unterschiedlichen Lerntypen reden, immer auch wieder vergessen, wie viele Menschen angefangen haben, Informationen zu googeln. Also sich angewöhnt haben, auf eine bestimmte Art und Weise das muss dann gar nicht zu so einem Exteriorisieren führen, dass man irgendwas aufschreibt oder irgendwas zeichnet oder malt oder irgendetwas nach außen wieder bringt, ja, sondern das ist manchmal ja auch einfach nur irgendwie was nachgucken und was verstehen. Aber diese natürliche Form des, oder die, auch die selbstverständliche Form des sich Aneignens, die ist tatsächlich eine extreme Eigenheit der digitalisierten Welten.
Die Leute, die dahin eine Präferenz haben bei ihrer Arbeit und Vorbereitung, die werden jetzt sozusagen eigentlich empowered, genau das auch nachzugehen.
Ja.
Also das, was früher möglicherweise als unkonzentriert und fahrig bezeichnet worden ist, ist heute vielleicht einfach nur eine andere Herangehensweise, die aber zum gleichen Ziel führt.
Ja, genau.
Ja, okay, gut möglich.
Ja, und mir ist da auch nochmal klar geworden, wenn Leute so in Seminaren sagen, lasst bitte eure Handys aus und so weiter, dass man von vornherein natürlich ihnen verbietet, auf ihre Art
und Weise
die und Sachen auf ihre zu ablenkende, also das, was für andere wie eine Ablenkung wirkt, ist für die Leute, die das so gewohnt sind, aber ihre Art, Informationen zu verarbeiten. Ja, also da spricht jemand und gleichzeitig bin ich mit meinem Gerät irgendwas am Tun. Irgendwann.
Hier klingelt gerade das Telefon. Das
ja, hört mein Telefon auf, besetzt zu sein. Und dann klingelt es halt doch. Ja.
Praktisch. Also,
Und
haben wir aber da nicht schon mal darüber gesprochen? Haben wir nicht hier schon mal die Vorbereitung über die, ich überlege gerade, weil die Vorbereitung meiner Examensarbeit beispielsweise, habe ich hier nicht schon mal reflektiert?
Nee.
Umgang mit digitalen Medien, wie ich da auf Papier verzichtet habe, das Ganze digital gemacht habe und es am Anfang reiner Krampf war, aber ich eben genau diese schnipselhaftige mit dem Outline dann zusammengefügt habe und dann mich tatsächlich am Ende nach dem geordneten Outline hingesetzt habe und das runtergeschrieben habe.
Gut. Super, ja.
Also das ist aber insgesamt meine Herangehensweise. Ich stehe am Anfang immer Chaos, Kreativität, sag ich mal, sammeln, strukturieren. Das ist nimmt mindestens 80% der Zeit in Anspruch.
Ja. Und das Runterschreiben und Formulieren.
Das ist dann hinterher die Fleißarbeit. Aber ich trenne das in so, ich bin eher so der Prozesstyp. Also das eine, so und dann aber auch sagen, so jetzt sind alle Informationen drin und die nicht drin sind, ist jetzt egal, jetzt weiter und so.
Genau. So, und ich glaube, Hanna hätte viel aus diesem Projekt, was ja eine gute Anlage war, mitnehmen können, wenn man berücksichtigt hätte, dass sie das eben anders macht. Ja? Also man hätte einfach nur erlauben müssen, dass sie es digital abgeben dürfen.
Ihr habt euch doch die Schule, Hanna ist doch jetzt weiter auf die Weiterführende gekommen, ne? Gab es keine Alternativen?
Nee. Als Realschule gibt es in unserer Umgebung.
Nein, ich finde das insgesamt alles
schlimm, ne?
Es ist so grauenvoll.
Also ich merke natürlich an anderer Stelle auch, dass es viel Offenheit gibt. Also sie wollen geradezu auch wissen, wie das gehen könnte. Aber ich glaube, das ist eine der Schulen, von denen es ehrlich gesagt ziemlich viele gibt, ja, die sich an die Fahnen hängen, hier bei uns kannst du einen Computerführerschein machen und sowas. Mhm. Ja. Wie heißt es? ECDL? Heißt der so?
Ja, es gab den European Computer Driving License, ja.
Ja, genau. Ja.
Ja, ja.
Also irgendwie so ein Zertifikat, das du Word bedienen kannst. Ne? Da sind die total groß drin. Aber ehrlich gesagt, das ist ehrlich gesagt eine Kompetenz, über die Kinder meistens schon weit hinaus sind, weil sie in der Lage sind, die Oberflächen zu bedienen.
Ich finde Ich finde es halt einfach erschreckend. Ich meine, klar, ich darf mich jetzt nicht wundern. Als Medienberater habe ich ja auch Einblick. Aber ich finde das in der persönlichen Betroffenheit, ich blende das gerade aus, ne? Ich berate die Schulen ja auch und da hat man natürlich oft tolle Projekte, die man da hört und so und das macht Spaß, aber wenn man jetzt in der persönlichen Betroffenheit ist, ist es tatsächlich so, dass man so denkt, Mann, an welche Schule möchte ich eigentlich mein Kind schicken?
Und
Jetzt ist natürlich bei mir die Biografie mit Schule eigentlich auch mal mitgegründet und aufgebaut und konzeptioniert, eins, wo man weiß, welches Gestaltungspotenzial eigentlich auch vorhanden wäre.
Ja, ja.
Das heißt also, es ist noch schwieriger zu akzeptieren, ja, wenn in dieser Hinsicht einfach noch so das Handyverbot ist. Der Vater muss eine Entschuldigung dafür schreiben, dass das die Tochter das Handy im Unterricht nutzt. Ja,
krass, oder?
Das ist in der Autonomie des Lehrers, der kann das immer entscheiden.
Sie durfte das ja dann auch.
Benutzen, ja, aber das ist, klar, die letzten Endes hat sie das, dann schreib ihr mal eine Entschuldigung, dass sie das immer darf. Weil letzten Endes möchte die Lehrerin nämlich nur von der Pflicht der
Verantwortung
entbunden werden. Mhm. Und wenn du ihr schreibst, meine Tochter darf, wann immer sie möchte, das Handy benutzen und es ist meine Verantwortung, dass sie das gut tut.
Auf eine so weitreichende Idee bin ich noch nie gekommen.
Weil letzten Endes ist es wahrscheinlich genau der Effekt. Sie würde das irritiert sein, aber sie würde nicht Nein sagen.
Nein, ich glaube, nein. Dafür ist, glaube ich, die Angst gegenüber der elterlichen.
Spannend, probier's doch. Mach doch einfach mal. Nächsten Elternsprecher, fraß einfach mal, was sie machen würde, wenn.
Okay. Ist halt auch nur die Geschichtslehrerin, ja. Da gehst du irgendwie als allerletztes hin.
So, ja, okay. Das
ist und gleichzeitig ist aber so, wir merken das ja auch in vielen anderen Bereichen, ja. Also, das mag irgendwie jeder handeln, wie er will, aber bei uns werden Vokabeln nicht mehr in ein Vokabelheft geschrieben, sondern wir lernen die direkt mit. Ich nenne nicht das Programm, sondern mit so einer App, genau. Die uns die Vokabeln sozusagen, das machen ja die Schulbuchverlage auch.
Oh, die haben gute Sachen.
Bereitstellen. Ne?
In dieser Hinsicht ist das, was die Schulbuchverlage zu ihren Büchern tatsächlich machen, auch gut, weil.
Ja, eben. So. Und warum sollte man da noch auf die Idee kommen, die Vokabeln abzuschreiben, wenn es nicht gerade, sagen wir mal, so ein sich einprägendes Moment hätte? Aber das würde ich behaupten, in der Erfahrung auch so, sagen zu können, bei meinen Kindern funktioniert das total gut, wenn die das nur über die Tastatur schreiben. Prägen die sich das ein?
Das ist ja auch Text schreiben.
Ja.
Lass uns da jetzt nicht wieder die Handschrift hervorholen.
Machen
ich glaube, die ist vorbei.
Die ist durch, ja. Aber ich wollte im Prinzip dafür werben, nochmal sich mehr darauf, also ne, Thema unseres Podcasts, immer wieder Gedanken dazu zu machen, was sind wirklich die Veränderungen in der digitalen Welt, ja, und die sind, also ein Teil davon ist sichtbar, wir laufen mit diesen Geräten rum, aber das allermeiste sehen wir nicht.
Nein, weil
und das haben wir noch nicht mal reflektiert, weil wir noch nicht mal wissen, dass wir es reflektieren müssten.
Ich glaube, dass wir das schon so vom Gefühl her, wir haben es noch nicht endgültig reflektiert, weil wir halt auch im Prozess sind. Wir hatten vor ein paar Jahren mal, der Beat Döbli hat das, glaube ich, gemacht, diese Studierende, ich weiß nicht, ob es er oder sie war, die Arbeit auf dem Smartphone schreiben wollte. Kannst du dich daran erinnern, dass da mal irgendwas war?
Nee.
Irgendwo irgendeine Abschlussarbeit auf dem Smartphone zu schreiben.
Ja.
Das ist schon vom Gefühl her, dass da was Neues auch entsteht, auch was die ganzen Abläufe und die Orte und sonst was angeht, das ist man schon drin. Und ich glaube auch, dass das nicht so ist, dass man das nicht reflektiert. Aber welche Auswirkungen das tatsächlich auf diese Lernprozesse hat, auch das ist eigentlich schon untersucht. Das ist aber noch nicht in der Schule angekommen.
Ja.
Also es ist eher eine Frage,
ist das untersucht?
Ja klar, Spitzer.
Nee, der hat das nicht untersucht. Das ist ein Populist.
Ach ja. Und was ist dann Trump?
Na, du kannst halt einfach heute mit Schimpfwörtern
um. Ich glaube, dass die Auswirkungen oder die Nicht-Auswirkungen vom Digitalen auf die Lernprozesse schon untersucht ist. Also das, was wir alles mit dem Leitmedienwechsel ja auch konzeptionalisiert haben, beziehungsweise auch die Frage, was das Digitale an sich eigentlich für unsere Welt bedeutet. Also das heißt, dass es nicht mehr richtig falsch gibt, sondern dass es so ein sowohl als auch gibt. Das hat ja auch, glaube ich, Lisa in ihrem letzten Vortrag da gemacht, mit diesem 3+1 oder 3 in 4, dass das ein Unterschied ist und sowas. Und dass also diese ganze Kausallogik in den anderen auf ein anderes Ziel als richtig falsch aufläuft, das hat ja Auswirkungen auf die Bildungsprozesse und dass das digitale Lernen, das heißt also, dass das Arbeiten mit digitalen Medien für Schülerinnen und Schüler in einer Welt, in der das Digitale eine Bedeutung hat, auch einfacher fällt und besser ist. Das ist auch untersucht worden. Also die Handschrift ist nicht schlechter als das Digitale, aber in einer Welt, in der die Handschrift keine Rolle mehr spielt, ist es halt besser, das digital zu machen und zu verarbeiten und Organisationen machen. Also das ist alles untersucht. Ich habe jetzt nicht die ganzen Untersuchungen hier, die Papers da, aber
wir können sowas auch einfach mal behaupten, dafür sind wir etabliert genug.
Genau. Jetzt ist es so. Aber es ist schon klar.
Ja.
Aber es hat noch keine Auswirkungen, es hat noch nicht den Impact auf Schule. Ja. Wobei, das haben wir aber letztes Mal gemacht, dass, glaube ich, dieser Schwung im Moment von oben kommt.
Mhm.
Also von unten ist es versucht, die haben sich teilweise auch nicht durchgesetzt, die Ideen, jetzt kommen sie von oben. Und das wird spannend für die Schulen.
Ja.
Wir werden ein Mediencurriculum in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren haben. Und zwar nicht eins im Sinne von, alle Schulen müssen ein Medienkonzept haben, sondern alle Unterrichte, also die informationelle Kompetenz, also das Fach, Pflichtfach Informatik wird es nicht geben, so wie es aussieht.
Ja.
Aber die informatorische Grundbildung wird ein Querschnittsbereich für alle Fächer sein. Das heißt, alle Fächer müssen Teilbereiche der Medienbildung an Schulen verpflichtend übernehmen.
Ja.
Und dafür müssen die Schulen das auch umschreiben. Das heißt, es wird so kommen, dass jedes Fach verpflichtend mit digitalen Medien arbeiten muss, nicht kann.
Okay.
Sondern dass das ein verpflichtender Bestandteil des Curriculas ist.
Ja.
Und dass er mit der Methodenkompetenz. Und das ist schon spannend, weil das eigentlich genau in diese Richtung dann geht. Und dann kann man sich davon nicht mehr befreien, weil du kannst ja nicht sagen, ihr durftet jetzt das letzte Projekt mit dem Computer machen, das hat gut funktioniert bei dir.
Ja.
Deine ganzen Schwächen, die du auch sonst hattest, sind jetzt weg.
Ja.
Aber jetzt musst du wieder das andere machen. Ja,
genau.
Das geht wird ab dem Moment einfach problematischer, weil der Schüler sagt, warum darf ich denn nicht das machen, was ich kann?
Ja.
Es geht um, ja, okay.
Übrigens, eine Sache, ich habe mir, weil alle immer dafür werben in ihren Podcasts, dass man die bei iTunes mal eine Bewertung oder so schreibt, ne? Habe ich mir mal unsere Bewertung angeguckt.
Haben wir Bewertungen bei iTunes?
6 Stück.
Hm. Oh, habe ich doch.
Ja, genau. Und da habe ich halt mal so ein bisschen quer gelesen. Also wir haben im Prinzip eine 3-Sterne-Bewertung und dann offensichtlich ganz viele 6, also ganz viele 5-Sterne-Bewertungen. Ne? Also und diese schlechtere Bewertung, die habe ich mir halt mal genauer angeguckt. Und hier steht, mit gesunder Naivität wird hier technisch versiert am Bildungssystem und der Schule Kritik geübt. Und jetzt kommt's.
Nochmal, wie war der erste Satz?
Mit gesunder Naivität. Ja, so, Kritik geübt. Leider fehlt es aber an praktikablen Vorschlägen. Wie weit hier die schnell ausgesprochenen Forderungen, Ideen und die Realität auseinanderliegen, wird immer dann klar, wenn es zum Realitätsabgleich kommt. Etwa, wenn einer der beiden Herren da nebenbei bemerkt, dass er froh ist, derzeit nicht für eine angemessene Abiturvorbereitung verantwortlich zu sein. Und es kommt dann so ein wenig dazu, dass wir beide ja eigentlich in diesem Bildungssystem nicht besonders erfahren sind, weil wir da ja keine Bildungspraktiker sind. Das ist ein bisschen schade, dass es an dieser Stelle offensichtlich, glaube ich, auch eine falsche...
Zitierst du gerade oder
was? Nee, das ist jetzt keine... Nee. Oder wenn ein Interviewpartner aus der Realität berichtet und von der Aufgabe, 30 pubertierende 14-Jährige nur einen einzigen Tag einmal in der Schule unter seine Fittiche zu nehmen. Mir persönlich ist das zu wenig konstruktiv. Letztlich das gewohnte Bashing nur aus einer anderen, manchmal auch etwas besserwisserischen Perspektive. Ne?
Okay. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfach sagen, ich bin examinierter Chemie- und Sozialwissenschaftslehrer mit jahrelanger Unterrichtserfahrung an
Aber sobald du die halt nicht mehr hast,
Schulen,
lieber Felix, bist du, was die Realität angeht, eben so ein bisschen neben der Spur.
Ja.
Und ich, das muss auch mal dazu gesagt werden, habe ja mit Schule überhaupt nichts zu tun. Das ist, das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen.
Ich glaube aber, dass die Realität in den letzten 7 Monaten sich nicht so dramatisch gewandelt hat, wie hier proklamiert. Wann ist dieser Kommentar geschrieben worden?
Oh, am 21.12.2013.
Da war ich noch sowas von.
Ja, das stimmt wohl.
Da war ich noch, da war ich ein halbes Jahr in der neuen Schule, da war ich voll noch in der Gesamtschule Barmen. Aber das ist natürlich auch richtig, dass die Referenzialität der Gesamtschule Barmen auch möglicherweise für viele nicht
alltagsrelevant geworden ist. Ja, stimmt. Und dieser Podcast, das für die Leute, die Folge 0 vielleicht nicht gehört haben, weil sie viel später dazu gekommen sind, ist ja vor allen Dingen aus der Idee geboren, dass wir uns allgemein über Bildungsthemen austauschen wollen und das gar nicht so sehr nur auf Schule fokussieren wollen.
Wir sind ein Laber-Podcast.
Sind wir das?
Nein. Wir sind ein
Laber-Podcast. Wir haben schon Themen.
Ja, wir haben.
Und bereiten uns auch vor. Du nicht, Felix, aber ich schon.
Stimmt.
Ne? Insofern Laber-Podcast.
Digitale Medien und Ablenkung. Nein. Wir sind ein Laber-Podcast ohne Anspruch auf Seriosität und bildungspolitische Relevanz.
Entschuldigung, aber wir haben ja schon...
Macht nichts.
Wir haben,
Entschuldigung angenommen.
Wir haben ja schon irgendwie Erfahrungen, die wir schildern.
Aber die sind rein subjektiv. Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Genau, das muss man schon sagen. Das kann aber außer... Kannst du bitte aufhören damit?
Ein Praxis von digitalen... Nein, ich finde diese Kommentare...
Wissenschaftsforschungspodcast niemand von sich behaupten.
Man kann doch jetzt auch einfach mal Praxisbeispiele machen. Man kann doch jetzt einfach mal Praxisbeispiele machen.
Ich finde, das machen wir echt viel.
Nee, aber viel zu wenig. Weil ich das hasse. Ich will keine Praxisbeispiele machen. Du, das ist doch alles unpraktikabel, was deine Praxisbeispiele hier für Seminare angeht. Die kann man doch nicht in der Schule anwenden.
Na, das nicht, aber
ja, also,
in der außerschulischen Bildung eben schon.
Ja, aber das ist ja nicht relevant.
Für dich nicht, da gebe ich dir recht.
So.
Du Lehrer.
So.
So, genug
Leertaste.
Leertaste?
Kapitelmarke.
Ach, Kapitelmarke. Das ist aber nicht eine Leertaste, sondern ich muss das M drücken. M wie Marker. Ne?
Aber ist nicht wahr. War aber eigentlich mal Leertaste.
Nee. Bei Reaper war es immer, also M. Ultra, immer M.
Weil wir haben noch ein paar Themen und wir müssen so ein bisschen auf die Zeit.
Hau rein.
Ich habe iPhone-Recycling gemacht.
Ja, hast du.
Ich glaube, das Foto schon gesehen.
Habe ich in deinem Blogbeitrag. Fand ich echt cool.
Total. Ich habe einfach nur. Also, wir haben ja das Problem, dass wir so einen kleinen Hosenscheißer zu Hause rumflitzen lassen. Das heißt, alles muss im Moment so auf einen halben Meter hoch gesetzt werden. Inzwischen kommt er auch daran. Das heißt, es muss noch höher gesetzt werden. Zumindest so. Also, vor allen Dingen, wo ein Kabel rauskommt.
Ja.
Und
wo deine Liebste noch drankommt.
So klein ist die jetzt auch nicht.
Nee, aber. Du bist halt groß.
Ja, aber die ist auch groß. Aber tatsächlich hatten wir halt bisher sowieso immer eigentlich die Musik im Wohnzimmer über Streaming jeweils von demjenigen, der als erster da war mit dem Handy. Das heißt aber, wenn jemand irgendwie gegangen ist oder das Zimmer verlassen hat.
Ja.
Hakte es oder war weg und man konnte auch nicht sagen, mach mal eben aus oder sonst was. Ja. Das heißt, mit dem neuen iPhone ist sozusagen die Gerätegeneration alle einmal runtergerutscht.
Und das ist ein iPhone 4 jetzt?
Und das ist iPhone 5.
Wow.
Ja. iPhone 5 hängt jetzt sozusagen an der Wand. Ich habe eine Hülle genommen, habe die Hülle an die Wand geschraubt. Es ist so eine Silikonhülle und das iPhone reingedrückt. Die Silikonhülle sorgt dafür, dass wenn man die Schrauben tief genug reinzieht, es tatsächlich auch glatt ist, sodass es nicht direkt am Metall kratzt. Ist aber auch keine Bewegung drin, deshalb ist es nicht so wild. Und es ist total super. Also mit AirPlay halt mit der Anlage verbunden.
Ja.
Und ist halt jetzt immer da. Der Bildschirm ist immer an. Das heißt, man sieht auch, was da ist. Man kann es aus- und anmachen. Und
wie Bildschirm ist immer an, das heißt, das ist ständig am Strom.
Ja, genau.
Und was ist, wenn der kurze an dem Kabel zieht?
Das ist hinterm Schrank. Da kommt er jetzt tatsächlich im Moment nicht dran.
Okay.
Also,
cool. Coole Idee.
Selbst auch wenn, es wäre nicht schlimm, aber das ist für so alte iPhone, iPad.
Schöner Hack.
Einfach an die Wand schrauben.
Du hast es auf jeden Fall mit in den Shownotes verlinkt.
Ja, ist schon
damit sind wir, glaube ich, aus dem Gröbsten raus. So, dann müssen wir vermelden, Fever wird nicht weiterentwickelt. Ehrlich gesagt, es wurde nach dem
ich das installiert habe, nie aktuell.
Genau.
Einmal oder sowas. Also der.
Ja. Was ist denn das? Warum? Meine Güte, ey, das geht gar nicht, ey. So.
Guido schmeißt gerade sein Telefon durchs Zimmer. ja, also Fever ist gerade
fallen nicht weiter,
das ist leider tatsächlich so. Es ist halt damals direkt nach dem Google Reader aus, war das so das Tool der Wahl, um seine Feeds weiter im Netz irgendwie zu machen. Inzwischen gibt es ja viele Angebote, aber allerdings auch wieder alles Angebote, nur die nicht self-hosted sind.
Genau, das ist echt scheiße. Ja, also man stößt sofort auf Feedly, aber das ist der Dienst, den man am allerwenigsten will. Ja.
Und tatsächlich ist jetzt so ein bisschen die Frage, also Feedly 4 läuft ja so, wie es im Moment läuft, auch einfach weiter. Es funktioniert ja und es ist okay. Und ich meine, ich habe die Funktionen von Feedly Fever tatsächlich auch nie genutzt, was dieses Hot und sonst was gemacht hat. Ich habe es als Feed Reader benutzt.
Ich auch.
Und was ich halt jetzt einmal getestet habe, ich habe meine ganzen Feeds einfach in Reader auf dem iPhone importiert und einfach seine Feeds tatsächlich wieder offline, also nicht auf dem Server, sondern auf dem Gerät zu verwalten, wäre auch eine Möglichkeit. Hat er den Nachteil, dass tatsächlich das Aktualisieren relativ lange dauert, weil der halt alle Feeds einmal durchgeht. Und FeedeFever checkt ja alle Feeds und hat dann einen neuen Feed, der sich sozusagen geholt wird, wo dann alles drin ist.
Ja.
Das geht viel, 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 viel schneller, weil halt das meiste auf dem Server läuft. Aber ich nutze jetzt FeedeFever erstmal weiter, guck mal, ob mir irgendwas über den Weg läuft.
Genau, so geht's.
Und werde ansonsten aber Reader auf jeden Fall so pflegen, dass ich im Zweifel da immer wieder drauf zurückgreifen kann.
Ja, 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 ja.
Hab ich. Wenn auch ihr gute Ideen habt zu hosted Feed-Readern, die eigentlich auch tatsächlich keine Reader-Funktion brauchen, weil das mache ich mit Instapaper, sondern wirklich einfach RSS-Feeds sammeln, kategorieren.
Aber sie müssen ja mit Reader, also mit dieser App,
kompatibel sein.
Kompatibel sein.
Und da gibt es eine
begrenzte Auswahl. Ja, und da gibt es nicht viel, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Und dann bleibt am Ende auch nichts anderes, als sich das OPML oder wie heißt diese,
genau,
diese OPML, gesamte
das ist ein Outline-Datei.
Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja, haben wir noch Themen? Haben wir.
Ja.
Du hast dir einen Feinstaubsensor gebaut.
Ja, ich habe einen Feinstaub, beziehungsweise zwei. Einer liegt noch zu Hause. Ich weiß noch nicht, wo ich den hin tue. Und einen habe ich schon installiert. Das ist ja, wir hatten, glaube ich, letztes Mal darüber gesprochen, aber die haben es sicherlich, haben die Hörer das auch schon mitbekommen, in Stuttgart ist das ja relativ groß gewesen, dass sie da eine Feinstaubdiskussion hatten und dass dann der Hackerspace da oder zumindest CCC-Umfeld, glaube ich, war es zumindest, einen Feinstaubsensor aus chinesischen Bauteilen zusammengebastelt haben. Auch da muss man sagen, der Feinstaubsensor, das haben eigentlich Chinesen zusammengebaut, weil die das Problem da auch haben, aber die haben den Feinstaubsensor mit dem Arduino-Board halt an eine deutsche Plattform angebunden und ein bisschen an unsere Verhältnisse angepasst. Ja. Kostet Pi mal Daumen 30, 35 Euro.
Ja.
Verbraucht Strom für etwa 2,50 Euro im Jahr.
Hat Ach, das einen, ist ja nichts.
Das ist okay. Also relativ wenig. Verbraucht, hat einen Röhrchen, was Luft ansaugt, das Ganze an einem Laser vorbeileitet und dann gibt die Daten über WLAN an das Portal luftdaten.info weiter. Da kann man sich die Daten dann auch gerade angucken.
Aber du bist ja im grünen Bereich, oder?
Wo? Im Moment bin ich im grünen Bereich. Das ist zwar je nachdem so ein bisschen immer tageszeitenabhängig. Das Problem ist, dass zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade mal eben nach, im Norden von Wuppertal findet sich mein Sensor. Man kann leider noch nicht direkt drauf verlinken. Nebel ist ganz böse für die Sensoren. Also die Sensoren sind halb gut. Musst du gerade was machen?
Nee.
Die Sensoren sind halb gut, weil sie auf Mikropartikel halt immer fein reagieren.
Okay.
Und deshalb ist Nebel zum Beispiel auch im Zweifel Feinstaub. Also morgens ist so ein bisschen schwierig zu gucken. Aber es ist zumindest, ich finde es eine nette Geschichte. Der hängt jetzt bei mir am Kellerfenster und das macht Spaß. Also ich würde es jedem, der Bock hat auf sowas, empfehlen. Dass man muss nicht, das Zusammenbauen funktioniert lötfrei. Es ist tatsächlich nur ein Zusammenstecken.
Ja.
Dafür muss man aber sehr genau gucken, welcher Kontakt, welche Bezeichnung hat. Wir haben auch einen Sensor vernichtet, weil wir Plus und Minus oder irgendwas anderes da vertauscht haben. Zumindest glühte er dann einmal auf und dann war es vorbei.
Hast du dich so ein bisschen mal, also ich sehe hier zum Beispiel Richtung Köln-Leverkusen, werden die Staubbelastungen krasser. Liegt das am Flughafen?
Ich weiß nicht, wie weit, wenn man sich diese Karte anguckt, sieht man, wo im Moment so die Pools sind, wo das vor allen Dingen gemacht wird. Also wir haben unten bei Stuttgart ganz viel im Ruhrgebiet hat sich eine Gruppe gebildet, die das Ruhrgebiet im Moment gut abdeckt. Das heißt also, wir sehen das schon Dortmund, Essen, Bochum, Hattingen so ein bisschen. Und wir haben in Wuppertal halt jetzt 30 Stück, 15 Stück, aber da sind nur 1, 2, 3, 4, 5 im Moment online. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Meiner ist grün. Ob das der Flugverkehr ist oder, es kommt ja auch drauf an, also du kannst in Wuppertal ja auch, die jetzt da hängen, hängen in Gärten. Mhm. Wir haben im Moment keine Feinstaubsensoren an Hauptstraßen installiert. Das würden wir gerne. Das Problem ist, dass du zwei Dinge brauchst. Du brauchst Strom und WLAN. Ja. Weil der Chip halt über WLAN kommuniziert. Und damit wird es ein bisschen schwierig.
Okay.
Weil die öffentliche Infrastruktur der Stadt kannst du nicht angreifen, weil die jetzt noch nicht so wahnsinnig heiß darauf sind, weil das ja auch Werte sind, die man möglicherweise eben nicht haben möchte. Das heißt, du musst über den Privatbereich gehen und Scheiße. Da musst du also Leute im Grunde im Moment finden, die entlang der Talachse in Wuppertal sind, die bereit sind, so ein Ding aus dem Fenster zu halten und Strom und WLAN dafür bereitzustellen. Mhm. Und da wir das ganze Ding jetzt vor 2 Wochen gestartet haben.
Wer ist wir? Du bist ja in so einer Gruppe von.
Wir, ein paar Wuppertaler Enthusiasten.
Okay,
so. Cool. Also das ist jetzt noch kein Team, sondern wir haben einfach uns getroffen auf einer Veranstaltung und haben dann gesagt, komm, lass uns doch bestellen. Jo, bestellen, weil ich kenne jemanden, jo, super, wie viel möchtest du haben? Und dann hat jeder ein paar Zahlen in den Raum genommen und dann haben wir eine Bestellung losgeschickt.
Cool.
Eben über das Center, den Kreis des Ruhrgebiets, also luftdaten.org, darüber organisieren die sich.
Ja.
Ich würde das jedem empfehlen, weil es einfach lustig ist und ja. Wir machen sozusagen, das ist so ein klassisches Open Data Projekt.
Ja, stimmt. Das ist echt cool.
Ja,
ja,
wir
ja.
generieren Daten und können einfach so ein bisschen gucken und haben das in der Hand und vor allen Dingen ja. für mich selbst ist
und das funktioniert auch, eigentlich auch nicht nur für dich alleine, sondern es funktioniert eigentlich nur im Ganzen.
Genau, ja. Es ist jetzt für mich alleine erstmal uninteressant, aber ich bin trotzdem, habe einen Teil da dran und das ist für mich ein Bildungsprozess, ja. mhm. weil ich nämlich auf solche Dinge achte, mich damit beschäftige, so ein Ding installiere, so ein Ding warte und einfach so ein bisschen gucke, das ist, ist nett.
Sehr schön. Schöne Apps.
Ach, sind wir schon soweit? Krass.
Ja. Ja, wenn mal jemand Gas gibt. Ne?
Und krass, oder? Vor allen Dingen, wenn jemand Themen gesammelt hat, die man so abarbeiten kann.
Ja, das ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn da jemand, aber das ist in der Regel ja nie unser Problem, sondern dass wir so ins Schwafeln kommen. Ja, aber heute ist eine total stringente. Ja,
aber es kommen noch ein paar Dinge.
So, ich bin gespannt. Du hast dir ein paar Apps vorgenommen. Heute bist du mal einer von unseren schönen Apps-Freaks.
Beginnen wir mit Moral und Ethik.
Ja.
Share a Meal.
Ja.
Vom UNHCR ist, glaube ich, heißt das so, UNHCR? World Food Program, WFP. Mhm. Ist da nicht das UNHCR mit runter? World Food Program.
Erklär, wie es funktioniert, ist egal.
Also zumindest ist es offiziell. Also es ist was von UNO-Seite gemacht ist.
Ja.
Kleinstbeträge, ab 40 Cent kann man Mahlzeiten spenden für Kinder, Menschen an anderen Orten dieser Erde, die mhm. eben gerade unter Hunger leiden, also beispielsweise Sudan.
Ja.
Und ich finde die Idee total klasse, wenn man auswärts essen geht, sei es eine Pommes, sei es den südfranzösischen Ensemble mit irgendwie 15 Gängen oder Sushi oder sonst was, 10% des Preises, den man da auch für ausgibt, einfach
cool
direkt instantan zu. Man hinterlegt einmal seine Kreditkarte und kann dann sagen, also ich merke nämlich gerade, es gab gestern oder vorgestern Sushi, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Dann öffnet man die App.
Ja.
Ich kann dir das jetzt hier einfach einmal live zeigen.
Oh, das wäre ja toll.
Share the meal. Also, share a meal.
Wir drücken jetzt auf die App drauf und sehen einen kleinen Jungen, der einen Löffel im Mund hat.
Ja, der ist leer.
Der ist leer?
Ne? Ja. Ich hoffe, dass der gleich voll ist. Nein.
Und du drückst auf Share.
Ich mache jetzt erstmal WLAN aus, weil das nämlich
ja, das geht ja hier nicht. Mhm.
Gut, normalerweise kann ich das jetzt hier machen. Hier passiert natürlich jetzt nichts, weil irgendwie das
Internet und alles funktioniert. Du hast halt nur ein kleines SE, ne? Merkt man ja dann schon.
Ja. Hm.
Gut, aber, da passiert was.
Teile deine Mahlzeit. Ich nehme mal die für 2,80 Euro, weil es war nicht ganz so viel, aber es war dazwischen. Und ich kann noch ein Team machen.
Warte, wie kommen diese 2,80 Euro jetzt zustande?
Für eine Woche, das ist einfach die vorgegebenen Preise.
Ah, okay.
Also man kann 146 Euro für ein Jahr, für 3 Monate, für einen Monat, für eine Woche oder einen Tag. Und ich nehme jetzt mal eine Woche.
Wow.
Teamname haben wir im Moment noch keinen. Wir könnten natürlich ein BZT-Team machen, ne?
Ja.
Machen wir?
Okay. Ja.
Team erstellen, BZT. Also es gibt jetzt das Team BZT, kann jeder teilnehmen, Spende 2,80 Euro. Und fertig.
Ach.
Zack. Und das ist ganz praktisch, weil das wird jetzt direkt
Gesundheit.
Von der Kreditkarte abgebucht und beruhigt so ein wenig das schlechte Gewissen.
Ah, ja, ja, ja.
Share a meal.
Weil es den Menschen da ja wirklich schlecht geht gerade, ja. Und ja.
Mhm. Und ich finde, gerade in Zeiten, wo die Kritik geübt wird, dass die Nationalisten halt immer mehr auf First gehen, die Stärkung von internationalen Organisationen tatsächlich auch etwas, was wir durchaus mehr in den Blick nehmen müssen. Also Europa, aber eben auch die UN tatsächlich in ihrer Funktionsweise für diese Welt einfach im Bewusstsein haben müssen. Hunger lässt sich nur lokal bekämpfen, aber wenn es darum geht, dass die Bedeutung dafür global zu schärfen, dann brauchen wir eben die globalen Institutionen. Ja. Und das ist eben die UN und nicht, natürlich machen auch Hilfsorganisationen, die im Kleinen agieren, vor Ort ganz wichtige Arbeit, darum geht es nicht. Aber um das Große im Blick zu haben,
das ist toll.
Brauchen wir diese
schöne App. Okay, dann.
Und das und noch schön, eben diese Kleinstbeträge, 40 Cent,
ja,
ist tatsächlich nicht viel. Und das rechnet sich inzwischen eben, weil ich das direkt über eine App einfach machen kann und es von der Kreditkarte kommt. Ja. Sowas wäre früher eigentlich nicht möglich gewesen.
Ja.
Ist zeitlich doch?
Nein.
Da reden über die Uhr reden wir nicht.
Nein, das machen wir, genau.
Zweite Sache, ich muss eine Geschichte erzählen. Ich bin letztens vor 2-3 Wochen auf dem Weg zu meinem Bruder gewesen, mit Familie. Und plötzlich machte es Peng. Ja, und das Auto verhielt sich ganz seltsam und war dann irgendwie klar, das könnte der Reifen sein. Dann sind wir rechts rangefahren und es war der Reifen. Das heißt, uns ist auf der Autobahn der Reifen geplatzt. Und dann steht man da am Straßenrand und denkt sich nur so, ach du Scheiße, es war kalt draußen. Und ich habe dann gedacht, so, jetzt rufe ich den ADAC, weil ich habe den Reifen nicht losgekriegt, weil der festgebacken war. Das ist halt ganz Jahresreifen, da geht man nicht so oft dran und dann ist es einfach feste. Egal, das ist auch die Sache. Ich habe aber dann gedacht, so, und jetzt probiere ich es. Es gibt nämlich eine ADAC-Pannen-App.
Okay.
Pannen-App? Ja. Mit der kann man den ADAC verständigen. Und der schickt sozusagen direkt die GPS-Koordinaten mit.
Ja.
Und das finde ich genau, dafür sind solche Apps da, weil das einfach großartig ist. Ich muss nicht erklären, wo ich bin, sondern ich gehe in die Pannen-App, sage ADAC anrufen, dann kriegt der ADAC zuerst meinen Standort zugeschickt, dann wählt er eine Telefonnummer und ich habe dann nur noch gefragt, wissen Sie, wo ich stehe? Ja, die Standortdaten haben wir ja schon bekommen, es ist gleich einer unterwegs. Und ich so, krass.
Okay.
Also natürlich vorher alle Personen bitte sichern und sonst was, stellen Sie Warndreieck auf. Aber es war sofort klar, wo wir sind.
Ja.
Ich habe gesagt, was mein Problem ist. Alles klar, es ist jemand unterwegs. Und das fand ich geil. Also tatsächlich ADAC, bei aller Kritik, die wir da auch üben können, das ist schon, das ist ein cooler Verein. Weil es einfach vollkommen unproblematisch alles war. Und das war angenehm und vor allen Dingen mit der App einfach.
Ja.
Ja, ADAC-Pannen-App. Wer im ADAC ist, sollte sie zumindest auf dem Handy haben oder dann wissen, dass wenn er eine Panne hat, sie sich schnell laden kann. Die ist nicht so groß, das kann man auch schnell mal unterwegs machen. Andere Sache. Heute Morgen über Twitter reingeflogen. Classroom-Screen.
Was ist das denn geil?
Total coole Idee, dass man da nicht drauf gekommen ist. Das ist ein Screen, also eine Webseite, auf die man verschiedene Optionen machen kann. Also man kann eine Schülernamensliste importieren und dann Schüler zufälligerweise auswählen. Man hat eine Stoppuhr, man hat Symbole zur verschiedenen Arbeitsformen, sozial, also Stillarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit und so weiter. Man kann eine Ampel machen, rot, grün, gelb, je nachdem, was man auch immer damit vorhat.
Und du kannst dann sozusagen Arbeitsaufträge da drauf machen auf den Beamer.
Man hat einfach den Beamer sozusagen grundkonfektioniert mit so ein paar Tools, die man eh immer braucht.
Ah, cool.
Und das Ganze halt webbasiert.
Ah, das finde ich schön.
Das ist total praktisch, weil es einfach eine Startseite für jeden Browser sein kann. Wenn ich den starte, ist das sozusagen da. Ich kann eine Stoppuhr machen, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen muss. Finde ich großartig. Ja. Classroom Screen gibt es auch bei Twitter, aber die Webseite ist classroomscreen.com. Ich glaube, das hat das Potenzial, in vielen Schulen als Standard für die Beamer, iPads und sonst was zu werden.
Ich habe sofort mal weggeschoben, weggespeichert in mein Digo, was wirklich cool ist. Also auch wenn man jetzt nicht, so wie ich, bin ja gar nicht so im Schuldienst, der wird trotzdem sagen.
Aber das ist Praxis, ne?
Das ist
richtig guter Praxistipp.
Ja, das ist toll.
Habe ich noch nicht probiert. Das ist natürlich wieder total doof, ne? Habe ich heute Morgen erst gehört. Dass ich noch nicht probiert habe, dass ich einen Praxistipp gebe ohne praktische Relevanz.
Das muss sowieso dann am Ende irgendwie jeder selbst ausprobieren. Hast du Heroes of Storm?
Ja, ich spiele seit ein paar Tagen mal wieder.
Ah, wie geil, du spielst.
Nein, aber nicht irgendwas. Battle.net, Heroes of the Storm ist von den Macher von StarCraft und Diablo und World of Warcraft.
Das ist ein richtig komplexes Spiel,
oder? Ja, also was heißt, wer LOL, wie heißt denn das?
Und du, das geht aber nicht um Handy, oder?
Das ist nee, das ist ein Computerspiel.
Oh Gott.
Aber es macht halt Spaß und es sind halt so verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften, die auf drei Lanes, also drei Bahnen, also es gibt zwei Hauptquartiere. Also das Schöne ist, diese Spiele haben immer eine zeitliche Begrenzung durch ihren Ablauf von, ich sag mal, 10 Minuten, das ist schon sehr kurz, aber eigentlich maximal 20 Minuten. Also so 10 bis 20 Minuten, 15 bis 20
pro
Minuten.
Spiel?
Pro Spiel.
Was?
Und das ist total gut, weil du eigentlich, du hast auf beiden Seiten 5 Charaktere, die unterschiedliche Eigenschaften haben, die gegeneinander kämpfen.
Ja.
Und du kriegst gewisse Erfahrungspunkte und kriegst damit neue Eigenschaften.
Ja.
Und das läuft aber jedes Mal wieder neu. Das heißt, du hast keinen Charakter, der sozusagen von Spiel zu Spiel irgendwelche Eigenschaften mitnimmt, sondern du wählst vor jedem Spiel halt einen Charakter aus mit bestimmten Eigenschaften und es ist immer, fängt immer bei Null an, entwickelt sich hoch, kämpft gegeneinander und dann kommt das nächste Spiel.
Okay.
Und das ganze Spielfeld sind eigentlich immer, manchmal gibt es auch nur zwei, aber meistens drei Bahnen. Eine obere Bahn, eine mittlere Bahn und eine untere Bahn, auf denen du dich bekämpfst.
Das, okay.
Und eigentlich ist das Ganze eine Frage von Strategie und Kooperation. Also das Beste ist eigentlich, wenn man das macht, während man Teamspeak, also irgendwie skypt oder sonst was, sodass man sich absprechen kann, so geh du jetzt hoch, sammel da erstmal Erfahrungspunkte, komm dann runter, weil hier kommen die jetzt gerade, wir müssen jetzt schnell sein, weil oben gibt es jetzt gerade einen Quest zu bekommen.
Geil.
Das macht schon Spaß. Also wenn da Leute im BZT Hörerschaft auch mit dabei sind, lasst uns doch einfach hinterlasst eine Nachricht oder in den Kommentaren oder schreibt
mir bei Twitter. Und wir koordinieren uns dann per SMS.
Sodass man sich vielleicht tatsächlich einfach mal abends oder zumindest sich hinzufügen kann, sodass man mal zusammen spielen kann.
Oh, das wäre cool.
Weil das macht schon Spaß. Aber es braucht ein bisschen Übung.
Das gucke ich mir an. Darf ich mal gucken, ob der Trailer, wenn ich ihn jetzt abspiele, sich auch in unseren Kopfhörern wiederfindet?
Ja, kannst du gerne machen.
Eben mal Trailer Probius. Wer ist Probius?
Das ist der, es ist ein neuer Charakter. Ach so, läuft auch auf meinem iMacBook Air von 2013 noch ganz gut. Muss man halt so ein bisschen die Sachen runterdrehen.
Okay.
Das ist ein neuer Charakter.
Ah, okay. Ja. Ach, das muss klar, das Ausgabegerät muss natürlich das Haupt. So, jetzt zeichnet er wieder auf. Wir haben hier ein kleines Problem gerade gehabt mit dem Film zeigen wollen. Und in dem
das funktionierte nicht so richtig, aber du schneidest das hinterher ja so, dass es hier quasi nahtlos übergeht und
naja, also gar nicht. Man wird schon merken, dass wir ein kleines technisches Problem hatten, aber auf jeden Fall nichts am offenen Herzen, stelle ich gerade fest. Egal, lass uns weiter quatschen. Also, wie hieß das Spiel?
Heroes of the Storm.
Heroes of the Storm.
EU.battle.net, Heroes und dann.
Sehr schönes Spiel.
Ja.
Dann habe ich noch was. Habe ich jetzt schon ein bisschen länger bei mir rumfliegen. Ist so einer dieser Hausaufgaben-Helfer-Apps, die man offensichtlich nur so abfilmen muss, also so abfotografieren muss und dann versucht eine Texterkennung herauszufinden, was da wohl für eine Aufgabe mit gemeint ist und versucht dir eine Lösung vorzuschlagen. Das funktioniert bei englischsprachigen Hausaufgaben natürlich deutlich besser als bei deutschsprachigen Hausaufgaben, aber es ist ja nicht so, dass...
Also heißt das wirklich so im Sinne von alle Aufgaben oder Mathe?
Nein, der kann nicht nur Mathe, sondern die können auch alles andere.
Also das heißt, kann man die App auch in die Schule schicken? Sodass das Kind sich mit Dingen beschäftigen kann, die für das wertvoller sind als Hausaufgaben und Unterrichtssachen und Fragen, dann können die App sozusagen den Unterricht machen und das Kind kann im Garten arbeiten und spielen.
Naja, also jetzt würde sich ja jetzt, meine spontane Umgehensweise mit dieser App war, cool, dann müssen die Kinder keine Hausaufgaben mehr machen. Dann dachte ich aber, ach naja, aber wie sollen sie dann üben? Also im Moment wird ja das vor allen Dingen der ganze Übungsteil auf Hausaufgaben ausgelagert.
Okay.
Ne?
Okay.
Und das ist dann natürlich irgendwie doof. Aber wenn man die App sich genauer anschaut, stellt man fest, dass es tatsächlich immer so einen Erklärbär-Teil gibt. Also man sieht es in den Screens auf jeden Fall in der App, im App Store, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur sich irgendwie die Aufgabe lösen zu lassen oder einen Lösungsvorschlag anbieten zu lassen, sondern auch die dazu gehörigen Erklärungen, die von dem Dienst angeboten werden. Das heißt, eigentlich ist das auch nicht mehr als eine Wissensbasis, auf die sozusagen zugegriffen wird, was so Schulsachen angeht. Und gleichzeitig machen sich Leute die Mühe, den Kindern dann aber auch zu erklären, warum diese Aufgabe so gelöst wird und nicht anders.
Wie finanziert sich das? Also es scheint ja sowas wie eine Khan-Akademie dahinter zu sein, ne?
Ja, könnte sein.
Das ist kostenlos, aber wie finanziert sich sowas?
Ja, weiß ich nicht, habe ich mich bisher nicht gefragt. Jetzt müsste man mal gucken, wer stellt es eigentlich her? Die stehen ja eigentlich.
Socratic.inc.
Socratic Inc., genau. Die werden ja sicherlich irgendwie eine Webseite haben, dem müsste man mal nachfolgen. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit beschäftigt. Ich finde es auf jeden Fall, probiert es mal aus. Eine echt coole App, das funktioniert nicht
nur. Ah, es gibt auch Socrates Pro, das kostet dann ein bisschen was wahrscheinlich. Also darüber finanzieren die sich.
Naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit irgendwie so einen Dienst aufrecht erhalten kann. Grundsätzlich ist das auf jeden Fall mal so ein Study Case, den man sich weiter genauer anschauen muss. Weil
spannendes
das,
Konzept.
Ja,
weil
ja.
Es auch da wieder Schule eigentlich fundamental in Frage stellt, weil es geht nicht nur um Abschreiben.
Ja, genau. Ja, und sie machen das eigentlich auch nicht, dass sie sagen, hier haben wir Leute, die dir deine Hausaufgaben machen, damit du sie nicht machen musst, sondern das ist durchaus schon verbunden mit der Idee, Schülerinnen und Schülern irgendetwas dabei bringen zu wollen. Mhm. Ja. Und das finde ich einen guten Dreh. Das finde ich einen guten Move, den die da hinkriegen. Insofern, guckt euch das mal an. So, das war es dann auch schon mit der Folge BZT für heute. Felix und ich, wir haben uns tatsächlich so ein bisschen jenseits dieses Podcasts mit Themen verquatscht, sodass die Sendung so insgesamt heute ein bisschen kurzer ausfällt. Aber damit kommen vielleicht auch mal die Leute auf ihre Kosten, die
immer eine kurze Sendung gefordert haben.
Die immer eine kurze Sendung gefordert haben.
Und es gibt ja eine Unmenge an Geheimprojekten, an denen wir dann beteiligt sind.
Genau.
Die in den nächsten Jahren.
Und aua. Hast du Geheimprojekt gesagt? Ah,
aber richtig. Richtiges, echtes Geheimprojekt.
Das, ich finde,
und ihr werdet überrascht sein, wer alles daran beteiligt ist.
Ja, aber dieser Begriff ist leider so verbrannt. Man kann
nein, nicht der ist richtig. Den setzen wir jetzt einfach neu.
Leute, macht's gut. Du Geheimprojekt.
I'm the founder of Geheimprojekt.